Und wo steigen wir ein, wenn du uns jetzt hier eine Leseprobe
anbietest? Ja, ich denke, Lothar Matthäus, der ein Trainer war in Israel. Also es ist so eine Geschichte über Lothar Matthäus. Ja, du kennst ihn bestimmt. Gut, dann hier muss man nicht erklären. Evangelium nach Matthäus heißt defensives Mittelfeld. Dies las ich in der Zeitung, als mein Telefon klingelte. Ein Funktionär des Fußballvereins Maccabi Netanya fragte mich, ob ich als persönlicher Dolmetscher für den neuen Trainer des Teams Lothar Matthäus arbeiten wolle. Wann ich zum Stadion in Netanya kommen könne, wurde ich gefragt. Morgen, Sie haben mir eine Stunde. Sie gaben mir eine Stunde. Auf der Autobahn Stau, brennende Hitze, noch ein Hamsintag, schwül, wie immer, fast immer, nichts regte sich, keine Brise, kein Lüftchen. Heute wollte offensichtlich alle nach Norden. Was gab es dort? Nichts. Vom Norden kommt niemals etwas Gutes. Steht das in der Bibel? Vielleicht etwas in Haifa, Netanya? Alle wollten ja Lothar Matthäus sehen, oder wie er hier genannt wird, Luther Matthäus. Das musste der Grund sein. Luther, Luther Matthäus, so singen die Fans mit hemmungsloser Inbrunst, Melodie und Rhythmus. Ich hatte es im Fernsehen gesehen. Luther, Luther Matthäus. So hatten die Massen auf den neuen Trainer am Flughafen gewartet und gesungen. Er, Lothar bzw. Luther Matthäus, musste also der Grund für dieses Verkehrschaos sein. Habe mit Lothar Matthäus gesprochen, ein netter Kerl. Natürlich habe den Job als persönlicher Dolmetscher bekommen, musste noch mit dem Rabbi sprechen. Er war tatsächlich ein Rabbi, so sagte mir Lothar Matthäus, kein Spitzname. Sein Bruder hatte den Verein vor kurzem gekauft. Die Gebrüder Aframow, der Rabbi und sein Bruder, stammten aus Russland, genauer aus Kasachstan, aus der ehemaligen Sowjetunion. Überflüssig zu erwähnen. Sie waren reich, Millionäre, Multimillionäre oder doch Milliardäre, Multimilliardäre, stinkreich. Rabbi Avramo war der Manager. Ich klopfte und trat ein. Er telefonierte, zeigte auf einem Stuhl, auf den ich mich setzen sollte. Er fragte mich, ob ich mit Lothar Matthäus essen gehen könne. Heute könne er selbst nicht mit uns kommen, er sei äußerst beschäftigt. Ob ich ein gutes Restaurant kennte. Nein, sagte ich, aber mein Onkel Sauberger kenne sich gut aus, äußerst gut, besser als jeder andere. Wunderbar, sagte der Rabbi, ich solle ihm dann die Rechnung geben. Er reichte mir Geldscheine, die er aus seiner Hosentasche nahm, als wären sie Taschentücher. Bevor er mich fortschickte, sagte er, jetzt stehen Sie unter Vertrag bei mir und meinem Bruder, den Avramovs. Ob ich verstünde. Ich nickte mechanisch. Als Lothar Matthäus und ich zum rumänischen Restaurant in Jaffa kamen, war Onkel Sauberger schon da. Vertieft und konzentriert schien er in Gedanken oder doch in eine Tätigkeit versunken. Was machte er da? Seiner täglichen Gewohnheit folgend, aß er kleine und fettige Speckbröckchen, die in mathematischer Ordnung aufgereiht lagen wie gehorsame Soldaten. Mit ruhiger Leidenschaft steckte er sich die winzigen Stücke eines nach dem anderen in den Mund. Wir begrüßten ihn und er küsste mich. Und den Lothar Matthäus küsste er auch, leidenschaftlich. Onkel Sauberger diskriminiert niemanden. Hier ist man nur koschere, sagte Onkel Sauberger. So habe ich gehört, sagte Lothar Matthäus. Kann man so etwas essen und genießen? Nö, sagte Onkel Sauberger, auf gar keinen Fall solle man koscheres Essen zu sich nehmen, es sei Gift. Lothar Matthäus sah mich fragend an. Wenn man mit mir zusammen isst, isst man nur gutes Essen, sagte Onkel Sauberger. Verstehen Sie, bitte seien Sie keineswegs besorgt, lieber Herr Matthäus. Das Leben ist dazu zu kurz. Wie viel Fleisch kann man schon in 120 Jahren essen? Können Sie es mir sagen, Herr Matthäus? Nein? Schade. Und 120 Jahre gelten als ein sehr langes Leben. Können Sie mir folgen, Herr Matthäus? Sehr gut. Wie viel Schweinefleisch kann ein Mann in seinem Leben konsumieren, Herr Matthäus? Wie viel? Schweinefleisch? Fragte Lothar Matthäus auf einmal. Was sonst? Antwortete Onkel Sauberger. Es ist doch nicht koscher, sagte Lothar Matthäus und kratzte sich am Kopf. Wer sagt das? Sagte Onkel Sauberger fragend. Wer sagt das? Die Bibel. Die Bibel? Aha, sagte Lothar Matthäus grinsend. Glaub nicht dran, sagte Onkel Sauberger. Glauben Sie? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Fußballer und ehrlich gesagt habe ich es mir einige Male überlegt, ob ich überhaupt nach Israel kommen sollte, erwiderte Lothar Matthäus nachdenklich. Wieso? Fragte Onkel Sauberger, während er ein Stück Speck appetitlich kaute und schluckte. Wegen, sagte Lothar Matthäus, wegen dem koscheres Essen. Am liebsten mag ich Schweinefleisch, alle Sorten gebratene, rohe, gekochte, kalte und warme Gerichte. Wissen Sie, Herr Sauberger, sagte Lothar Matthäus, bei uns zu Hause ist ja Schwein durch und durch, wie soll ich es Ihnen sagen, rein, vollkommen rein. Sagte Onkel Sauberger. Meine Karriere verdanke ich dem Schwein, fuhr Lothar Matthäus fort. Das Schweinefleisch hat mich unendliche Male vor dem Zerfall gerettet. Meine Allergie gegen Hühnerfleisch und Rindfleisch ließ mir wenig Spielraum. Ich musste Schweinefleisch essen, nur Schweinefleisch. Es machte mich zu einem Sieger. Viele Male schien meine Karriere am Ende zu sein und dann wurde ich gerettet. Und ich spielte weiter, immer weiter. Nicht viele spielten so lange Fußball wie ich. Ich will jetzt nicht in Schwätzen geraten. Schwätzen Sie ruhig, in aller Ruhe, fiel ihm Onkel Sauberger ins Wort. Jedenfalls wollte ich nur sagen, ergriff Lothar Matthäus wieder das Wort. Was wollte ich sagen? Naja, ohne Schweinefleisch ein paar Jahre hier in Israel zu verbringen, wäre nicht so ganz einfach. Ich sage Ihnen die Wahrheit, lieber Herr Sauberger, sagte Lothar Matthäus. Verstehen Sie, was ich meine? Völlig, sagte Onkel Sauberger, völlig verstehe ich Sie. Noch niemals in meinem Leben habe ich jemanden besser verstanden, als ich Sie jetzt verstehe. Der Kern Ihrer Worte traf mich genau hier. Onkel Sauberger legte seine Hand aufs Herz. Ich verstehe Sie durchaus, fuhr Onkel Sauberger fort, und fühle mich Ihnen verbunden, eine Art Wahlverwandtschaft, verbunden. Verbunden? Fragte Lothar Matthäus. Natürlich, sagte Onkel Sauberger. Sie sind nicht nur ein wunderbarer Fußballer und ein Intellektueller. Nein, Sie sind ein Mensch, dazu noch ein liebenswürdiger. Wollen Sie mein Freund sein, Freunde? Lothar Matthäus reichte Onkel Sauberger seine Hand. Onkel Sauberger umarmte ihn und küsste ihn leidenschaftlich auf die Wangen. Jetzt können wir uns duzen, sagte Onkel Sauberger. Ab jetzt sind wir per Du. Lasst uns endlich was essen. Das Essen in dem rumänischen Restaurant verwandelte Lothar Matthäus. Sein Gesicht sah nicht mehr besorgt aus. Ernst und Sorge verschwanden. Lebensfreude leuchtete auf, wollte nicht gehen. Das Lachen blieb und machte ihn schöner. Was für eine Küche, sagte Lothar Matthäus schwärmerisch. Dann wurde Lothar Matthäus plötzlich still. Er atmete tief und nahm einen großen Schluck von seinem Goldstar-Bier. Dazu trank er einen rumänischen Zuiker-Schnaps. Und noch einen. Er hielt inne. Er schüttelte den Kopf und sagte, er habe ein großes Problem in seinem Team entdeckt. Eine große Lücke, wie er es nannte. Etwas, das ihm keine Ruhe lasse. Diese Lücke sei ein riesiges Problem. Man müsse diese Lücke schließen. Dieses Problem müsse unbedingt gelöst werden, so schnell wie möglich, sagte Lothar Matthäus und nahm eine saure Gurke in den Mund. Was diese Lücke sei, wollte Onkel Sauberger wissen. Defensives Mittelfeld, sagte Lothar Matthäus sich räuspernd. Er habe aber die Lösung. Das Loch im defensiven Mittelfeld könne gestopft werden. Diese Katastrophe könne verhindert werden. Sie müsse verhindert werden. Er habe darüber viel gegrübelt und immer wieder gegrübelt. Es gebe eine Lösung. Definitiv eine Lösung. Eine, nur eine. Didi Hamann sei die Lösung. Er könne uns retten. Und nur er, sagte Lothar Matthäus. Der Rabbi wartete schon auf Lothar Matthäus und mich. Als ich ihm die Rechnung gab, fragte er, ob das Essen gut geschmeckt habe. Lothar Matthäus lächelte nur. Als der Rabbi die Rechnung zur Seite legen wollte, sah er sie nochmal kurzsichtig an. Jetzt fixierte er die Rechnung. Ihr wart also in Jaffa, in dem rumänischen Restaurant. Ist das nicht der Ort, in dem man Lavanfleisch, Schweinefleisch verkauft? Erkundigte sich der Rabbi. Du lieber Gott, sagte er schwer atmend, das ist doch das Restaurant, das seine Produkte von dem Kibbutz Misra kauft, oder? Mein Bruder und ich, fuhr der Rabbi fort, wir wollten diesen Kibbutz kaufen. Vor einigen Jahren wollten wir diesen Kibbutz kaufen. Wir wussten ja nicht, dass in diesem Kibbutz nicht koscheres Fleisch geschlachtet und verarbeitet wird. Mein Bruder und ich waren gerade frisch emigriert aus Kasachstan und wollten etwas Gutes tun. Der Kibbutz hatte finanzielle Probleme. Viele Kibbutze sind in so einer Situation. Der Kibbutz Misra war wie viele andere sozusagen in einer Notsituation. Mein Bruder und ich wollten dem Kibbutz helfen, etwas Gutes tun für den Kibbutz und für uns. Einen Kibbutz in Israel zu kaufen war immer mein Traum gewesen, sagte der Rabbi. Schon als junger Mann in Kasachstan träumte ich von einem Kibbutz, träumte ihn zu besitzen. Einige Stunden vor dem endgültigen Kauf bekamen wir einen Brief. In dem Brief teilte man uns mit, dass in dem Kibbutz Misra Schweine geschlachtet und Schweinefleisch verarbeitet und verkauft werde. Sogar gegessen. Schweinefleisch. Mir wurde übel. Natürlich haben wir den Kibbutz nicht gekauft. Wir waren sprachlos und ratlos und fassungslos. Und ihr habt ausgerechnet in diesem Restaurant gegessen, du lieber Gott, lächelte der Rabbi gequält, ausgerechnet in diesem Lokal, an das die Produkte aus diesem unreinen Kibbutz Misra geliefert werden. Es ist ja eine Schande und ich muss noch finanziell dazu beitragen. Es ist doch Wahnsinn. Ich bin enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht. Ich sage es, wie es ist. Nachdem ich Lothar Matthäus dies übersetzt hatte, fragte ihn der Rabbi, ob er schon die Lösung für das defensive Mittelfeld gefunden habe. Jawohl, sagte Lothar Matthäus. Der Rabbi schien erleichtert zu sein. Er seufzte und lächelte, lächelte und seufzte. Welchen Spieler sollen wir kaufen und wie viel kostet er, erkundigte sich der Rabbi. Auf einmal war der Rabbi verändert. Er wurde enthusiastisch, sein Blick belebte sich. Ein ganz neuer Horizont von Hoffnungen schien sich ihm zu eröffnen. Jetzt konnten wir das rumänische Restaurant, den Kibbutz Misra und sein unkoscheres Fleisch vergessen. Gestern war gestern und heute ist heute. So fühlten wir uns alle, der Rabbi und Lothar Matthäus und ich. Lothar Matthäus sagte, er wisse nicht, wie viel Haman koste. Aber nur er, Didi Haman, komme in Frage. Nur er, Didi Haman, sei der Mann, den wir brauchten, dringend brauchten. Er könne uns retten. Haman, sagte Lothar Matthäus. Der Rabbi stand brüsk auf und schüttelte den Kopf. Er schlug sich mehrere Male ins Gesicht, atmete tief, seine Schultern bewegten sich. Er schüttelte und schüttelte den Kopf. Dann wurde der Rabbi still und sagte, erst das unkoschere Essen in dem Restaurant. Pfui! Und jetzt Haman, Sie sagten Haman, oder? Ich möchte sicher gehen. Sie sagten Haman, ich habe also richtig verstanden. Haman, mein Gott, ich habe richtig verstanden. Leider, ich habe richtig verstanden. Leider, leider, leider. Haman, das kann doch nicht wahr sein. Das Essen und jetzt dies. Haman, du lieber Gott. Oi, oi, oi. Wissen Sie, wer Haman war? Fragte der Rabbi. Didi Haman, sagte Lothar Matthäus fragend. Ja, Haman. Wie erkennt man ihn? Fragte der Rabbi. Sagte Lothar Matthäus unschlüssig. Er zuckt mit seinen Augen, aber das macht doch nichts aus. Er ist ein ausgezeichneter Spieler. Um ehrlich zu sein, ist er der beste defensive Mittelfeldfußballer der Welt, ein wundervoller Fußballspieler und Athlet und auch ein netter Mensch. Er wird uns retten, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen mein Wort geben. Haman wird uns retten, sagte Lothar Matthäus. Man erkennt Haman an seinen großen Ohren, sagte der Rabbi. Ob er mit einem seiner Augen zuckt oder nicht, ist unwichtig. Kennen Sie die Bibel? Die alte Bibel? Unsere Bibel? Die Bibel der Juden? Haben Sie von Purim gehört? Über Esther und Haman? Kennen Sie die Geschichte? Kennen Sie sie? Kennen Sie? Oh, du lieber Gott, fuhr der Rabbi fort. Erst das Gammelfleisch, dieses unkoschere Ding, pui, und jetzt Haman, Imach Schmo, spuckte der Rabbi, Imach Schmo, der böse Haman wollte unser Volk auslöschen, verstehen Sie, verstehen Sie? Haman, der die Juden auslöschen wollte, stammte aus dem Samen Amaleks. Wissen Sie, wer die Amalekiter waren? Wissen Sie, wer sie sind? Du lieber Gott, ach du lieber Gott, Sie sind kein schlechter Mensch, lieber Lothar Matthäus, nur dumm, unwissend, ein Unwissender. Der Rabbi sagte, ich solle die letzten paar Worte nicht übersetzen. Saul, sagte der Rabbi, unser erster König, der erste König der Juden, wurde von Gott beauftragt, das ganze Volk Amalek zu töten. Dies muss ich unbedingt zitieren. Ich zitiere es euch. Ich zitiere. Samuel 1,15, sagte der Rabbi, es steht geschrieben, so zieh nun hin und schlage die Amalekite und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Ja, sagte der Rabbi, Gott wollte, dass nichts, absolut gar nichts von diesem barbarischen Volk der Götzenverehrer übrig bliebe. Nicht ein einziger Mensch, nicht einmal ein Baby sollte von diesen Amalekiten an Leben bleiben. Nicht ein einziger. Aber Saul, dieser Verräter, hat Gottes Plan nicht befolgt. Er hat einige Frauen und Kinder laufen lassen, einfach so gehen lassen und nicht getötet. Eine Eigeninitiative Sauls, einfach so gegen Gott, so war Saul. Und was hat das bisher Gesagte mit Haman zu tun, stellte der Rabbi die Frage in den Raum. Vieles. Viel hat es mit Haman zu tun, alles hat es mit Haman zu tun. Mit der Zeit vermehrten sich die Amalekiter. Aus den wenigen übrig gebliebenen Amalekiten wurden durch die Jahrhunderte viele Amalekiter. Einer von diesen Amalekiter-Abkömmlingen war Haman, der von den Juden auch der Böse genannt wird. Wegen Sauls Schwachheit kam Haman der Böse über uns. Danach kamen die Nazis. Die Nazis waren im Grunde auch Amalekiter. Sie waren von Samen Amaleks, von Samen derjenigen, die Saul nicht getötet hatte. Ungefähr 500 Jahre nach Sauls misslungener Mission kam Haman, um uns zu vernichten. Ungefähr 3000 Jahre danach kamen die Nazis, Hamans Nachfahren, die auch nur eines wollten, uns auslöschen. Deswegen gibt es viele Haman-Namen in Deutschland. Wie ihre Vorfahren heißen auch sie Haman und sie sind naturgemäß böse, weil sie von Samen Amaleks abstammen. Versteht ihr jetzt? Verstehen Sie, Herr Lothar Matthäus, fragte der Rabbi. Hierher kommt kein Haman, hierher kommt kein Haman, das ist doch klar, fügte der Rabbi hinzu. Lothar Matthäus hat Maccabi Netanya nicht zu dem erwünschten Erfolg geführt. Wenngleich er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, blieb er nur einige Monate in Netanya. Das Problem war das defensive Mittelfeld. Das Problem konnte nicht gelöst werden. Nachdem Lothar Matthäus Netanya verlassen hatte, brauchte man hier keinen Übersetzer mehr, also bin ich seit damals, was ich im Leben schon einige Male gewesen bin, mal gern, mal weniger gern. Vielleicht ist es ja, was ich am liebsten bin. Und obwohl es doch mehr eine Berufung als ein wirklicher Beruf zu sein scheint, meine neue Arbeit einem Schicksal gleich. Ja, Schicksal. Oder man könnte es einfach, wenn man will, die schwerste Arbeit der Welt nennen. Ich habe nichts dagegen. Ob meine Arbeit wirklich die schwierigste ist, kann ich nicht beurteilen. Können Sie es? Ich bin arbeitslos. Sic transit gloria mundi.